Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radports. Es ist der 17.09.2024. Ich bin Marco und Martin ist auch da.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Norman haben wir auch mit eingesagt.
Echt? Ich bin auch hier? Ja, schönen guten Abend.
Wir haben keine Ahnung, wann die letzte Folge war. Es ist lange her. Es ist eine stressige Zeit. Wir sind mitten im September. Es ist Mobilitätswoche. Wir haben in Magdeburg einen neuen Stadtrat. Es ist viel Chaos. Ja, stimmt, wir haben viel gemacht.
Wir haben die Kommunalwahl und seitdem, ja, ne?
Also wir mussten uns auch ein bisschen finden danach noch, ja, und gucken,
richtig,
was wir machen.
Das ist richtig, ja. Umso schöner ist, dass wir heute zusammengefunden haben, um wieder einmal einen unserer tollen Podcasts aufzunehmen.
Ja, und einer der großen Gründe, warum wir auch nicht aufnehmen konnten, weil der Norman hat uns sehr lange verlassen. Der war auf Exkursion, auf Bildungsurlaub, sagen wir mal. Und von dem möchte er berichten, er war in Wien.
So lange war ich gar nicht weg, Marco.
Es fühlte sich sehr lang an.
Es fühlte sich für dich sehr lang an, okay.
2 Monate.
Ich werde dir demnächst so ein kleines, so ein Bild mit so einem Aufsteller, da kannst du immer einmal am Tag, ja. Ich war ja nicht nur in Wien, ich war in Österreich unterwegs.
Wie bist du eigentlich hingekommen?
Wie ich hingekommen bin nach Österreich? Also ich war erstmal nicht allein unterwegs, meine Frau war auch dabei. Wir sind mit dem Nightjet nach Österreich gefahren. War eine interessante Erfahrung mit dem Nachtzug in diesen kleinen Kabinen. Und das Fahrrad mitnehmen, sind wir nach.
Du bist ja jetzt nicht einer der kleinsten Menschen, die wir so im Angebot haben. Wie warst du in der Kabine?
Also ich habe noch reingepasst. Also ich bin ja 1,96 Meter groß. Du musstest manchmal ein bisschen die Beine anwinkeln, aber ich habe noch entspannt reingepasst und konnte gut drinnen schlafen. Also es war kein Problem.
Ein Fahrradmitnahme war auch kein.
Fahrradmitnahme, also für alle die Nightjet mal fahren wollen, ihr müsst vorher wirklich die Taschen abmachen, weil es so reinschieben ist noch ebenerdig, aber da muss man 3 Stufen hoch, um die an die Seite ranzumachen. Die haben da so Arme, wie sie an Fahrradträgern dran sind, hinten an den Autos, wo man die Räder mal festmacht. Und damit kann man mal so 2 Räder nebeneinander stellen. Aber ansonsten gehen da, glaube ich, pro Nightjet 8 Räder oder so, 8 Fahrerparkplätze sind immer dabei.
Auch relativ früh, du musst früh buchen. Ne?
Du musst früh buchen, um das mitnehmen zu können. Aber wie gesagt, das hat problemlos funktioniert.
Und wie war die Versorgung so? Also war dann mit der Übernachtung, gab es auch Frühstück?
Es gab auch Frühstück im Zug. Also es gibt dann Brötchen und einen Kaffee oder Tee, den kannst du vorher bestellen und ein bisschen Marmelade dazu. Also du steigst nicht hungrig aus dem Zug wieder aus.
Cool. Okay, dann kommen wir mal nach Österreich. Wie war es denn da so radfahrtechnisch?
Also erstmal so, Österreich, wir waren, wie gesagt, nicht nur in Wien, wir waren auch, wer sich das auf der Karte angucken will, an den Krimmler Wasserfällen. Wir waren in Zell am See und sind von da aus nach Salzburg über Linz von Salzburg Richtung Passau und von da aus nach Linz und Wien gefahren, über den Donauradweg dann. War eine so schöne Strecke, infrastrukturtechnisch, also die touristischen Radrouten außerhalb der Städte immer gut ausgebaut, also meistens Asphalt vernünftig ausgeschildert, außer die Route auf Salzburg, da muss man mal durchs Tal, aber da ist das Tal so breit, also so eng, dass du nur auf der Straße fahren kannst, das geht ja nur, aber hat alles entspannt funktioniert, war gut und hat echt eine Menge Spaß gemacht. Infrastrukturtechnisch war natürlich interessant, die österreichischen Städte anzufahren oder überhaupt Städte immer anzufahren und zu sehen, wie sich das so entwickelt. Und da muss man schon sagen, die erste Stadt, die mich überrascht hat, wirklich, also war Salzburg, da war aber noch nicht so viel, also habe ich jetzt an Infrastruktur nicht so viel wahrgenommen. Da war Infrastruktur, da waren gute Radwege und da war auch viel los, radverkehrstechnisch. Ich habe danach auch nochmal geguckt, dass der Anteil der Radfahrenden beim Pendeln sehr hoch sein soll, auch schon in Salzburg, aber da hat man nicht so viel Zeit. In Linz waren wir dann mal einen Abend in der Stadt unterwegs. Das erste, wo ich da drauf gestoßen bin und völlig fassungslos davor stand, war eine Protected Bike Lane als 2-Richtungsradwegen mit Pollern, die sich so umbiegen ließen und alles rot asphaltiert. Das war auch interessant. Und das Highlight war dann, als wir in Wien reinfuhren und ich auf mein Hotel zufuhr und plötzlich auf so einem 3 Meter breiten Radweg, der grün asphaltiert war, durch die Stadt fuhr. Das war einer der Schnellwege, die da durch Wien führten, also wer das mal sich angucken will, in der großen Praterstraße, so heißt die Straße, glaube ich, ist der angelegt, fängt vorher natürlich schon an, ist unglaublich, wenn man da lang fährt und noch krasser ist es, wenn man sich mit Infrastruktur beschäftigt und feststellt, dass diese Straße hat trotzdem noch die Möglichkeit zu parken, Fahrspuren, eine U-Bahn läuft unten drunter und auf der anderen Straßenseite ist nochmal ein Radweg in Asphalt, in normalem schwarzen Asphalt ausgeführt als Einrichtungsradweg und es sind in alle Seitenstraßen vernünftig an den Boden, so wie man es auch in den Niederlanden kennt. es war schon wirklich beeindruckend. Also wenn man da lang gefahren ist und gesehen hat, was die Wiener machen. Das hört, wenn jemand aus Wien zuhört von den Planern hört, freut die das.
Glaube ich nicht so ganz nieder im Land, aber sehr so Hochland.
Genau, ist eher so Hochland. Aber das war schon wirklich, muss ich sagen, beeindruckend. Wien selber ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja, und das muss man sich, glaube ich, mal angucken.
Was ich interessant finde, du meinst, da gab es schon eine gute Infrastruktur und was haben wir dabei gemacht?
Naja, also um das mal ins Verhältnis zu setzen, ist, wir haben die Zahlen gerade nachgeguckt, Wien gibt so 20 Euro pro Einwohner im Jahr aus. Ja, auf seine Einwohner, die haben damit letztes Jahr 20 Kilometer Radwege gebaut und ich war dann noch an einer Stelle, da baut Wien eine Fahrradstraße nach niederländischem Vorbild. Im Endeffekt aus der Innenstadt bis zum Hauptbahnhof hoch. Und das Interessante war, dass diese Strecke zum Teil noch im Bau war. Und das heißt, man hat auch gesehen, was da vorher war. Mhm. Ja, und das war der Moment, wo ich wirklich so ein bisschen sprachlos war. Also mal von dem, was sie bauen, also Asphalt, roter Asphalt, Fahrradstraße, Begrünung rechts und links, vernünftige Auflasterung überall, also so, wie man es auch aus den Niederlanden kennt, unglaublich gut. Und dann aber auf der Strecke, wo sie noch nicht gebaut hatten, man sah, dass es da vorher, war das eine normale Straße mit Parkplätzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Zwei-Richtungs-Radweg, Asphalt. Also da war schon ein asphaltierter Radweg, wo ich davor stand und mir gesagt habe, also hätte ich den in den Koffer parken können und nach Magdeburg gebracht, dann hätte der ein oder andere sich tierisch gefreut, wenn wir den hier irgendwo ausgepackt haben. Und Wien baut es eben um und macht noch viel mehr möglich. Und für mich war einer der entscheidendsten Momente, der Moment, wo ich Wien verlassen habe und zum Bahnhof gefahren sind, habe ich nochmal ein Video gedreht auf dem Stück. Wir mussten Gott sei Dank nochmal über diese Straße fahren. Und da war ein Moment, da kam mir eine Familie mit zwei Kindern entgegen auf dem Fahrrad. Und die beiden Kinder wieder voller Freude, die da lang gefahren sind. Und du hast so gedacht, genau das ist ja das, was du sehen willst, ja, dass die Leute das Verkehrsmittel nehmen und das machen. Und du hast gesehen, dass Wien auf dem richtigen Weg ist. Und was auch interessant war noch, in dem Moment bin ich ja dann nicht über die Baustrecke gefahren, weil teilweise werden noch gebaut. Die Länge ist irgendwie 1,3 Kilometer, die man da baut durch die Stadt. Also wir reden nicht von 300 Metern oder 200 Metern, so wie wir das häufig erleben, sondern komplett 1,3 Kilometer. Und dann muss es ja auch noch eine Umleitung für die Radfahrer geben, für das Stück zwischendrin, was man baut. Dann fuhr ich diese Umleitung und wir kamen auf eine große Straße und da war auf der linken Seite, also auf der falschen Seite sozusagen, ja, ein Zwei-Richtungs-Radweg mit einer riesigen Betonwand, die man von der Autobahn kennt, von einer Spur abgesperrt, als Umleitung. Also das war die Umleitungsstrecke, die sie gemacht haben für diese Raubroute für den Radverkehr, wo du einfach nur fassungslos langgefahren bist und dir gesagt hast, ach, das geht, wenn man will. Und Wien ist jetzt nicht, dass wieder dieser Eindruck entsteht, ja, das war ja nur grüne Radfahren oder so. Wien ist jetzt keine Stadt, die kein Auto fährt oder so. Also da sind schon viele Autos unterwegs, die haben auch noch viel Potenzial nach vorne, ich glaube, was sie versuchen zu nutzen. Aber mit dem, was sie da tun, ich kann das nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren und sich das anzugucken. Wien hat auch noch viele andere schöne Dinge zu bieten, also nicht nur Infrastruktur. Wir haben uns auch ein paar andere Sachen angeguckt, weil sonst hätte mich meine Frau erschlagen, berechtigterweise, wenn wir nur die ganze Zeit Infrastruktur angeguckt hätten. Aber es ist schon faszinierend, ja, was möglich ist, wenn man will und Beschlüsse auch umsetzt. Weil auch in Wien ist das natürlich ein demokratischer Prozess, den wir da sehen. Ja. Und da hat man beschlossen und da tut man dann am Ende. Und ich glaube, wir werden ja heute so im Podcast das Thema noch an ein, zwei Stellen haben. Ja.
Die spannende Frage, die ich mir jetzt beim Zuhören gestellt habe, ist, du hast ja gesagt, 20 Euro pro Einwohner. Ne? Und da muss ich natürlich schon wieder anfangen zu schmunzeln, wenn ich höre, was unsere Landeshauptstadt Magdeburg hier angibt, wie viel wir ausgeben. Und da sind wir wieder bei des Kaisers neue Kleider. Von den 30 Euro sehe ich nicht annähernd das, was du eben gerade beschrieben hast. Ne?
Genau, das ist ja das Problem, was man sieht. Und das, was man neu baut, entspricht auch nicht der Qualität, die du dort in Wien siehst.
Ja.
Das ist ja noch das viel Erschreckendere, weil wir haben ja neue Radinfrastruktur, die dem Radverkehr zugerechnet wird, gebaut. Also die gibt es ja. Wir haben ein paar Schutzstreifen im Alter in Lehmannstraße, wir haben was Wildes in der Kritzmannstraße gemacht, wo wir mal gucken, was da noch draus wird. Und wir haben zum Beispiel den Radweg den Radweg in Anführungsstrichen am Europaring das fehlende Stück gebaut, wo mit Pflastersteinen ein gemeinsamer Fuß- und Radweg geschaffen wurde, um eine Radverbindung zu schließen, eine Hauptradverbindung, die man sich auch noch fördern lassen hat, wo man aber sagt, wenn man da in Wien steht, man ist wirklich fassungslos, was geht auf der einen Seite, ja, und was man dann wieder sieht zu Hause und dann eben dazu noch die Zahlen, die du gerade gesagt hast, die den Leuten immer erzählt werden, wo dann gesagt wird, naja, wir geben noch 32 Euro pro Einwohner aus, und neben stehst und sagst, ja, jetzt verstehe ich aber auch nicht, wie Wien das macht für 20 Euro, ja, und dass es so aussieht.
Ja. Ich hoffe, du hast ganz viele Fotos gemacht.
Und verdammt viele. Es gibt ein extra Fotoalbum, da ist Marco, glaube ich, Mitglied inzwischen schon.
Könnte man das ja auch verlinken, damit die geneigten ZuhörerInnen und Zuhörer.
Da muss Marco sich eine Lösung einfallen lassen.
Wenn du sagst, da ist jetzt nicht so viel Urlaub drin, dann kriege ich das.
Ja, ist in dem, aber da muss man ja Mitglied werden. Also können wir das nicht irgendwie auf die Seite setzen? Also du musst ja einen eigenen Google-Account haben.
Ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich haue die Bilder von dir in unsere ADFC-Cloud mit einem Ordner rein und dann.
Das kannst du machen. Du kannst sie da rausziehen und dann können die sich angeguckt werden.
Dass jeder ein Bild machen kann und nebenbei zuhört und
Also ich kann das nur empfehlen.
Was ich noch so ein interessantes Takeaway fand aus deinem Bericht, wo du ja ganz viel historische Bebauung hattest und davor dann die asphaltierten Radwege waren. Und wir uns an Magdeburg, das ist ja ein gestalterischer Affront, das geht ja gar nicht in der Innenstadt vor unserem hochwertigen, neumodernen Einkaufszentrum, einen asphaltierten Radweg zu machen und zeitgleich die Verwaltung den Beschluss wieder nicht umgesetzt hat. Radwege, also es gab einen Beschluss in der Innenstadt in Magdeburg, Radwegfurten, also nicht die Furten, sondern die Kreuzungsbereiche rot zu markieren. Da kommt ein roter asphaltierter Radweg an, gerade im City-Carré, und der endet dann so in grau gepflasterten Steinen. Die Fußgänger können das meist nicht erkennen, enden also auf dem Radweg. Und da gab es einen Antrag damals sogar vor der CDU, breite Stadtratsmehrheit beschlossen, dass die jetzt die rot zu markieren. Die Verwaltung sagte dann, das geht ja gestalterisch gar nicht. Der Stadtrat sagte nochmal ganz deutlich, gestalterisch sind rote Radwege gewünscht, farblich eindeutig markiert. Ja. Und jetzt in der Umsetzung kam dann, naja, die Radwege, da haben wir nicht angefasst. Aber wir haben die Furten rot markiert, dann ist jetzt erledigt. Also wirklich nicht umgesetzt, was beschlossen war. Und das vor diesem Hintergrund, dass Wien jetzt einfach sagt, vor historischer Bebauung kommt auch ein...
Was dir in Wien auch ausfällt zur historischen Bebauung, das fällt mir auch immer wieder auf, welchen großen Städten, wenn auch Fußwege und so werden asphaltiert. Also nur an bestimmten Stellen wird das in Beton ausgeführt, ansonsten wird das in Asphalt gemacht, was dazu führt, dass es viel besser nutzbar ist für alle Nutzer.
Ja.
Und sie auch... Also auch was sie zur Begrünung machen, was man so sieht oder so andere kleine Sachen, die in Magdeburg ja auch immer problematisch sind. Ich habe auch jeden Wasserspender fotografiert, den ich gefunden habe. Magdeburg hat übrigens genau null Wasserspender.
Es gibt gerade eine Beteiligung, zweites Mittelschutzkonzept. Und du kannst dir zwei fürs nächste Jahr wünschen. Wir machen richtig was.
Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich von Wasserspendern gemacht habe, die auch rege genutzt wurden in Wien. Und auch wir haben die gerne genutzt. Weil es war verdammt heiß, bevor es jetzt da so viel Regen gab. Das war ja das andere unschöne Erlebnis, was wir jetzt hatten. Ja, weil man weiß, man war vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen da und sieht, was da jetzt passiert. Aber sie machen einfach und sie bewegen sich vorwärts. Und das, was Marco eben beschreibt, ist, hier hören wir die ganze Zeit, warum Dinge nicht gehen. Ja, da ist dann wieder ein Gebäude im Weg, was nicht funktioniert. Auch in Linz ist ja jetzt auch keine Stadt, die keine alten Gebäude da stehen hat, aber da war mitten eine Protected Bike Lane drinne, ja, die da funktioniert. Und das sind einfach Dinge, wo du siehst, es geht, wenn man will. Und Österreich ist jetzt nicht so weit von uns entfernt, sowohl sprachlich als auch gesetzestechnisch. Also wir sind da relativ eng verwoben, was die Länder
historisch auch. Ah, die Kurve, die machen wir jetzt.
Die machen wir nicht. Aber der Punkt ist der: Es gibt da ja schon gewisse Berührungspunkte, die dazu führen, dass das relativ gleich ist. Und am Ende mal ganz ehrlich: Auch die Österreicher kochen nur mit Wasser.
Na klar. Dazu fällt mir jetzt gerade noch was Schönes ein. Es gibt ein cooles Interview mit Professor Knoflacher. Der auf die Frage, also nur sinngemäß wiedergegeben jetzt, ja, wie er es denn jetzt geschafft hat, dass eben in ich glaube, das bezieht sich auf Wien, dass da eben Sachen umgesetzt werden. Und er antwortet dann sinngemäß, naja, wir haben es geschafft, dass ein paar Studenten von mir jetzt halt in der Wiener Stadtverwaltung arbeiten und eben mit einer anderen, mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Perspektive auf die Dinge schauen und eben auch umsetzen. Klammer auf, fachlich korrekt. Klammer zu. Ja, das ist ja mal das, was in der Magdeburger Diskussion, es geht alles nicht, es steht auch nicht in der StVO oder was auch immer. Also, das ist der große Unterschied. Vielleicht müssen wir einfach mal einen Professor Knoflacher installieren und dann die Studierenden, die fertig werden, in der Stadtverwaltung platzieren.
Ja, ich bin da noch nicht so optimistisch, dass das so kurzfristig geht. Nee. Aber wir kommen mal zum anderen Thema. Martin macht jetzt natürlich den Werbeblock für etwas, was alle 2 Jahre stattfindet. Viele werden es wahrscheinlich schon wissen. Es geht um
den Fahrradklimatest. Das ist ja diese schöne Einrichtung, die der ADFC zusammen mit dem jeweiligen Bundesministerium für Infrastruktur, Verkehr oder wie es auch in dem Moment gerade heißt, alle 2 Jahre durchführt. Und indem Bürgerinnen und Bürger, also jeder, die das Fahrradklima für seine Kommune, für seine Stadt abgeben kann, das heißt also unter den großen Überschriften, sage ich jetzt mal, wie ist denn das Fahrrad- und Verkehrsklima, wie ist der Stellenwert des Radverkehrs, wie ist die Sicherheit beim Radverkehr, wie ist das der Komfort beim Radfahren, wie ist die Infrastruktur, das Radverkehrsnetz insgesamt ausgestaltet. Da gibt es dann Unterfragen, die kann man also da kann man eine Wertung abgeben. Und das Ganze läuft jetzt seit 1. September noch bis 30. November. Im Frühjahr nächsten Jahres ist dann die Auswertung. Und die Ergebnisse sind für uns immer sehr gut nutzbar. Da sind wir jetzt wieder an der Stelle, an der wir eben auch schon mal waren. Manche Kommunen nutzen das Instrument des Fahrradklimatests und beschäftigen sich dann mit den Ergebnissen und fangen dann auch an, Dinge anders zu machen. Manchmal muss es ja nicht gleich der breite Radfahrstreifen, geschützte Radfahrstreifen sein, sondern man kann ja auch mit Kleinigkeiten Dinge verbessern. Und da ist jeder eingeladen, über den Link, den wir da im Podcast auch setzen werden, teilzunehmen und relativ kurz, 10 Minuten, 15 Minuten maximal, da eben einfach die Stimme abzugeben. Es ist für uns hilfreich als ADFCler, es ist in manchen Kommunen auch für die Kommune hilfreich. Also macht einfach mit, unterstützt es. Wir werden das hier immer mal wieder aufgreifen und mal so vielleicht die Zwischenergebnisse präsentieren, so wie wir das in den letzten Jahren auch gemacht haben. Ich bin froh, dass es wieder läuft, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle, haben wir vorhin gerade festgestellt, vielleicht noch, wenn man zum Beispiel mit dem Handy aufmacht, da vielleicht noch Möglichkeiten der Verbesserung bestehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr froh, dass der Fahrradklimatest wieder läuft und wir dieses Instrument an der Hand haben, um eben einfach wirklich ein Meinungsbild zu bekommen.
In diesem Durchlauf ist es tatsächlich besonders wichtig, dass wir teilnehmen. Es gibt eine neue Hürde, die Teilung ist nicht so ganz einfach. Auf dem Handy funktioniert es nicht so ganz, wie man sich das wünschen würde, hat Martin schon angekündigt. Man muss aber sich inzwischen auch vor der Testteilnahme online mit einer E-Mail registrieren. Das wird wahrscheinlich einige Leute, die sagen, mache ich mal schnell, abschrecken. Deswegen ist es umso wichtiger. Nehmt euch selbst die Zeit, sprecht mit PartnerInnen, Familien, Freunden, dass die den auch ausfüllen, weil besonders in der aktuellen politischen Lage ist es wichtig, dass die Zahlen nicht zurückgehen, sondern man nochmal klar zeigen kann, Radverkehr ist ein Thema, das bewegt viele Menschen, der Fahrradklimatest steht auf einer breiten Basis und dass der ADFC und alle anderen Gruppierungen, die sich für den Radverkehr einsetzen und auch Kommunen, wie Martin sagte, die Interesse daran, das auszuwerten, mit diesen Daten arbeiten können.
Ein wichtiger Hinweis, du musst dich ja mit deiner E-Mail nicht registrieren, du musst sie nur angeben, die E-Mail, und bekommst daraufhin den Link, um am Test teilzunehmen. Wichtig ist, dieser Link kann mal im Spam-Ordner landen. Also wenn ihr das eingetragen habt, bitte in euren Spam-Ordner gucken, weil es kann sein, dass das System das aussortiert hat, um dann auf diesen Link zu klicken und dann könnt ihr den Fahrradklimatest machen. Also es ist keine große Registrierung notwendig, sondern einfach nur die Eingabe eurer E-Mail, damit ihr diesen Link bekommt.
Genau, und wichtig vielleicht noch, also gerade was die Verbreitung des Themas und die Öffentlichkeit, das Herstellen der Öffentlichkeit angeht, es gibt verschiedene Pakete, die man beim ADFC bestellen kann, so Werbeplakate, da sind dann so, also nicht Plakate, Werbemittel, da ist dann einfach der Fragebogen analog mit dabei, das heißt also, man kann durchaus mal als Kirchengemeinde, als Partei, als ADFC, als sonstige Bürgerinitiative sich mal irgendwo hinstellen, hat dann auch analog einen Zettel dabei, wo die Damen und Herren, die vorbeikommen, das vielleicht ausfüllen können. Es gibt Postkarten, es gibt diese schönen Anhänger für, wo hängt man die eigentlich dran?
Nee, ein Fahrradlenker, das ist praktisch so ähnlich, wie man sie vom Hotel kennt.
Ja, genau, so bitte nicht stören, aber hier ist es dann eben der Fahrradklimatest. Genau, also, es gibt, bitte ausfüllen. Es gibt also auch da eine Möglichkeit, ein bisschen mehr noch in die Öffentlichkeit zu gehen und ich kann das nur empfehlen. Das lohnt sich, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und den Fahrradklimatest eben auch öffentlich zu thematisieren. Wir werden das auf jeden Fall machen. Von daher herzliche Einladung. Das Prozedere haben wir jetzt gerade schon besprochen. Bitte teilnehmen.
Okay. Wir kommen zum nächsten Thema. Bevor wir in die traurigen Themen Magdeburgs kommen, kommen wir in ein, naja, sagen wir mal, milde hoffnungsvolles. Es geht um den Radweg nach Glindenberg. Haben wir in den letzten Jahren schon mehrfach thematisiert. Da gab es einen Ratsbeschluss, dass das Thema jetzt zu verfolgen ist. Also Glindenberg, kleines Dörfchen, würde ich jetzt sagen, nördlich von Magdeburg, grenzt an das Industriegebiet an, dadurch auch relativ reger PendlerInnenverkehr aus der anliegenden Ortschaft, die dort vielleicht wohnen und dann in das Industriegebiet oder halt auch in die Stadt rein wollen. Gerade eine Netzlücke, der Landkreis, großes Interesse daran, diese Netzlücke zu schließen. Jetzt gibt Magdeburg einen Wasserstand dazu, Norman.
Ja, Magdeburg legt eine Beschlussvorlage im Stadtrat vor, wo der Stadtrat beschließen soll, mal gucken, was er draus macht, ne, dass diese Radverkehrsanlage sozusagen geplant werden kann. Die Beschlussvorlage sagt, dass das über mehrere Jahre laufen wird. Das heißt, es geht erstmal um die Planungskosten und den Grunderwerb sozusagen und nachher dann um die Baukosten. Und insgesamt wird das so wahrscheinlich um die 1,7 Millionen Euro betragen. Man versucht, Fördermittel zu beantragen. Wir müssen natürlich jetzt abwarten, was der Stadtrat daraus macht, dass das beschließt. Das wäre ein wichtiger Lückenschluss, gerade im Anschluss des Industriegebietes.
Genau.
Und auch ein Lückenschluss zum Thema touristische Erschließung, weil darüber noch solche Sachen, für die, die es nicht kennen, die Magdeburg nicht so viel kennen, das Wasserstraßenkreuz ist in unmittelbarer Nähe. Da kann man da mal Schiffe über die Elbe drüber wegfahren sehen, ohne dass sie in der Elbe sind.
Quer über die Elbe.
Quer über die Elbe, ja, wer das noch nicht gesehen hat. Und wir sind natürlich froher Dinge, dass das dann kommt und umgesetzt wird. Wir müssen nur abwarten. Wann ist im Stadtrat, Marco, denn?
Ich glaube, im Oktober wahrscheinlich, November oder Oktober. Ich müsste noch mal reinschauen, habe ich jetzt gerade.
Dann müssen wir mal gucken, dass das auch wirklich beschlossen wird.
Ja, schön ist doch Punkt 3 hier in der Beschlussvorlage. Sollte keine entsprechende Förderung erreicht werden, also das ist der Punkt, man möchte natürlich das Ganze mit Fördermitteln bauen, das ist ja völlig nachvollziehbar, werden weitere Fördermöglichkeiten geprüft. Und dann, sollte keine anderweitige Förderung akquiriert werden, wird das Bauvorhaben nicht realisiert. Da kann man natürlich jetzt nur hoffen, dass die Stadt alle Anstrengungen da reinsetzt, Fördermittel zu akquirieren. Wir gehen mal davon aus, oder?
Ich drücke die Daumen. Ja?
Ich hoffe mal, dass es auf Bundesebene nicht noch an den Fördermitteln weiter gestrichen wird für den Radverkehr wie in den letzten Jahren. Ich beantworte noch kurz die Frage. Es ist im Dezember im Stadtrat, am 5. Dezember, falls dort jemand sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte.
Ich glaube, es ist auch wichtig für Leute, die zuhören, mal zu sehen, wie lange solche Prozesse sind. Also wir reden gerade von dem Punkt, der Antrag im Stadtrat, und Marco hat es ja gerade gesagt, im Dezember wird er dann hoffentlich beschlossen. Ja? Und wenn er dann beschlossen ist, dann kann weitergearbeitet werden. Das heißt, die Umsetzung wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie gesagt, die Zielsetzung, die man hier sieht, ist so 2027, ja, ist die Zielsetzung. Wir haben mit 2024.
Ja, das ist ja noch ganz schön lange hin.
Ja.
Ne? Und da kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen.
Na, nee, das sollte man nicht, weil aus der Erfahrung, wenn Sie sich Zeit lassen...
Das ist ironisch gemeint natürlich.
Ja, ich weiß.
Weil die Erfahrung, wie arbeitet unsere
Verwaltung? Wir kommen ja gleich zu den Sachen, ja, wo man sich
Zeit... Zum Thema Zeit lassen, ich fand das auch gut, der erste Satz in der Begründung dieser Drucksache, wo es um den Radweg nach Glinnenberg steht, bereits im Radverkehrskonzept 2003. Also... Das für den Zeithorizont wäre, der Zeithorizont bis Dezember ist relativ kurz, wenn wir bedenken, wir sind schon 21 Jahre dran, aber ey.
Ja, mir wird dann immer klar, 2003, also das war der Zeitpunkt, wo ich selber noch nicht Vater war. Ja, fällt mir dabei immer ein, und inzwischen ist mein Kind relativ groß und allein unterwegs.
Mein Sohn ist Baujahr 2003, der studiert jetzt.
Ja, genau. Ja?
Also.
Ja. Und wir haben es nicht geschafft,
jetzt reden wir nicht bauen, darüber, aber, dass wir so alt geworden sind, aber das zeigt mal klar, wie zügig hier gearbeitet wird.
Ja. Von einem Magdeburger Lückenschluss kommen wir zum nächsten. Es geht vom Norden in die Stadt, in die, naja, südliche Richtung noch, irgendwie eher Stadtzentrum, im Süden des Stadtzentrums.
Einer der boomenden Stadtteile, um den es hier geht, würde ich sagen.
Ja.
Also es geht um Buca und es geht um die Schönebecker Straße, aber nicht den Teil der Schönebecker Straße, den die meisten in Magdeburg jetzt vielleicht im Kopf haben, weil er in den letzten Monaten sehr intensiv im Stadtrat diskutiert wurde.
Das stimmt, das stimmt. Es geht um das Stück dahinter. Wer sich in Magdeburg auskennt, da gibt es einen Fahrradladen, der heißt Rad der Stadt, der ist genau an dieser Stelle. Da ist noch, was ist denn da noch? Ich glaube, ein Antiquitätenhändler.
Ja, und da hier der Klimbim-Laden. Nee, Post und
Post und früher hätte das Haushaltswarenladen geheißen.
Schrauben noch einzeln kaufen.
Genau, da kannst du Schrauben noch einzeln kaufen. Und das ist auch cool, wenn du in Buca wohnst, dann fährt man dahin und besorgt sich Schrauben oder Kleber, die man vergessen hat, oder irgendwelche anderen kleinen Bohrer und all solche Sachen. Du kriegst da im Prinzip alles. Das ist ein total cooler Laden.
Ja.
Wenn man nicht bis zum Baumarkt fahren will. Und der Gott sei Dank noch besteht und da funktioniert, aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema. Die Schönebecker Straße ist an der Stelle einfach eine zweispurige Straße, wobei in der zweiten Spur, also in der Mitte, sozusagen die Straßenbahn noch fährt, ja, und zwei Straßen genutzt werden. Auf der einen Seite hat diese Straße einen Radweg, auf der anderen Seite nicht. Ja, da wird dieser Radweg einfach an so einer Kreuzung auf die Straße geworfen. Auf der Straße parken Fahrzeuge oftmals und man muss dann als Radfahrender oder Radfahrende in die Mitte der Fahrbahn zwischen die Straßenbahnschienen auf einer Straße, wo 50 km/h gefahren wird, und auf einer Hauptverkehrsroute in Magdeburg. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Genau. Und es gab einen Antrag, ne Marco?
Genau, es gab einen Antrag und der ist auch beschlossen worden, dass dort jetzt ein Radweg zu markieren ist.
Wann ist denn der Antrag beschlossen worden?
Der Antrag tatsächlich, habe ich nur mal gerade nachgeguckt, also es hat, der Antrag ist aus 22, der Beschluss ist dann 23 gefällt worden, lag unter anderem, weil da die Stellungnahme dazwischen von der Verwaltung noch eine Weile länger gedauert hat. Aber ja, der Antrag ist jetzt praktisch seit über einem Jahr beschlossen in der Form.
Und da hat man sich ja auch richtig Mühe gegeben, das muss man ja sagen. Also wenn man jetzt hier den Beginn der Begründung bzw. der Ausführung hier liest, Stadtverwaltung möchte nach mehrfachen Abstimmungen und Beratungen mit den Beteiligten der MVB, das sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe, des Straßenbaulastträgers, der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei abschließend Folgendes mitteilen. Und das kannst du das, natürlich
nee,
jetzt...
Nee, das kannst ruhig du vorlesen. Ja. Ich gucke gerade noch was anderes nach, das wird, glaube ich, noch lustig.
Alles klar. Im Ergebnis dieser oben genannten Auswertung werden die Rotmarkierung und Dero 2 Piktogramme nach dem Ende des Radweges aufgebracht. Dies verdeutlicht dem motorisierten Individualverkehr hier die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Eine Änderung der Beschilderung auf ein absolutes Halteverbot scheidet wegen der ansässigen Geschäfte aus, weil dann ein kurzfristiges Halten und oder eine Anlieferung nicht mehr möglich wäre.
Kam noch ein Satz.
Komm, ich dachte, du wolltest jetzt... So, jetzt, das ist dann der Schlusssatz. Das Aufbringen einer sogenannten Piktogrammspur ist derzeit kein Mittel, welches die StVO kennt und trägt nach hiesiger Sichtweise, also wessen Sichtweise das auch immer ist, nur zur Erhöhung der gefühlten Sicherheit bei.
So. Nachdem alle das jetzt verarbeitet haben, kommen wir zum ersten Punkt. Ne?
Ja.
Der Punkt ist der, Sie sagen also, Sie haben abgewogen, parkende Fahrzeuge sind wichtiger als das Leben und die Gesundheit von Radfahrenden. Mhm. Sehe ich ja so, wenn ich das sehe. Ja? Man muss dazu wissen, man will den Läden da nicht, also wollen wir auch nicht, ihre Kunden abspenstig machen, weil es gibt auf der anderen Seite mehrere der Straße, mehrere Parkplätze und einen großen Parkplatz, wo man nur eine Stunde parken darf, also der eigentlich für diese Kunden gedacht ist, der Parkplatz auf der anderen Seite. Und man wägt hier ab und ist der Meinung, ach, das wird sich schon irgendwie finden und die Radfahrenden können auf die Straße fahren. Ja, da muss man sich schon die Frage stellen.
Auf die Straßenbahngleise.
Auf die Straßenbahngleise.
Bei Tempo 50.
Bei Tempo 50, wo relativ viel gefahren wird. Und Martin, wie ist der erste Satz in der Verwaltungsvorschrift?
Darf ich ihn vorlesen?
Du darfst ihn vorlesen. Also wir reden über die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Das ist der erste Satz, der drin steht. Das ist das Dokument, was Verwaltung vorgibt, nach welchen Prämissen und wie sie zu entscheiden und zu handeln haben.
Genau. Und wir reden hier jetzt nicht über irgendeinen Paragraphen, der auf Seite 127 erscheint, sondern wir reden über die erste Seite, wir reden über den Paragraph 1 Grundregeln und Absatz 1 heißt die Straßenverkehrsordnung. Und ich hoffe so sehr, dass jetzt auch jemand aus der Verwaltung zuhört, vielleicht auch der Beigeordnete. Die Straßenverkehrsordnung regelt und lenkt den öffentlichen Verkehr. Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die Vision Zero, bedeutet keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden, Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen.
Da stand jetzt nicht, als erstes kommt parkender Verkehr, oder? Oder kommt das da
drin? Nein, davon ist hier nicht die Rede, sondern es geht um Verkehrssicherheit. Mhm. Ist die Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen.
Genau.
Und so häufig ich das jetzt in letzter Zeit gesagt und vorgelesen habe und es offensichtlich bei der oberen und unteren Verkehrsbehörde noch immer nicht angekommen ist, habe ich gefühlt schon wieder einen ziemlich dicken Hals.
Ich mache den gleich noch besser. Kannst du, der letzte Satz war doch irgendwas mit einer Piktogrammspur, ne?
Ja, ich zitiere gerne noch einmal aus der Beschlussvorlage, beziehungsweise Quatsch, Umsetzungs...
Die Information.
Das Aufbringen einer sogenannten Piktogrammspur ist derzeit kein Mittel, welches die StVO kennt und trägt nach hiesiger Sichtweise nur zur Erhöhung der gefühlten Sicherheit bei.
Unterschrieben hat das Ganze wer?
Das ist der Beigeordnete Herr Rehbaum.
Okay. Und Marco, zu Anträgen, die gestellt werden, was macht die Stadt da vorher?
Ich schreibe erstmal eine Stellungnahme. Also sofern die in die Ausschüsse gehen, wird für die Ausschüsse, damit die Stadträte eine informierte Entscheidung treffen
können. Warum hat sich gedacht in der Zeit, warte mal, da war doch was in der Stellungnahme und hat die Stellungnahme aufgemacht. Und jetzt wird's lustig. Der letzte Absatz dieser Stellungnahme. Ich lese ihn jetzt mal vor. Ja, es geht vorher um das LSA-Programm und warum manche Sachen nicht gehen. Und dann macht dieselbe Verwaltung folgende Aussage. Unter diesem Aspekt, ja, dass manche Sachen nicht gehen, soll kurzfristig eine Radfahrt über die Einmündung des Sülzeberges angelegt werden, mit flächenhafter Rotmarkierung. Zudem sollte im nordwärts führenden weiteren Verlauf der Schönebecker Straße eine sogenannte,
lass mich raten, Piktogrammkette?
Piktogrammspur aufgetragen werden.
Nein!
Piktogrammspur bedeutet die mehrfache Markierung vom Fahrradlogos im rechten Bereich der Spur. Dies soll die Kfz-Nutzenden daran erinnern, dass dort Radfahrende gleichberechtigt fahren dürfen. Dies erhöht die Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrende. Diese Markierungsform ist mittlerweile bundesweit eingeführt. Unterschrieben von Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt- und Stadtentwicklung. Am 8.2.2023. Und jetzt würde ich mir als Stadtrat wirklich die Frage stellen, wer will mich hier eigentlich verarschen?
Was mich am meisten damit stört, ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, die Verwaltung unterhält sich da gerade mit sich selbst. Also die Stellung, also als würde diese Information die Antwort auf die Stellungnahme sein, weil der Antrag kennt das Wort Piktogrammspur gar nicht. Der sagt, das ist ein Fahrradweg zu markieren. Das heißt in der Form, also ja, sie können jetzt kreativ werden, ja. Sie können einen Hochbordradweg aufbauen. Das fordert ja aber niemand seine Markierung. Sagt, okay, ist entweder ein Schutzstreifen, könnte ich auch vielleicht eine Protected Bike Line machen, oder ein Radfahrstreifen. Der wird überhaupt nicht thematisiert in dieser gesamten Stellung mit Informationen. Wir tun jetzt so, wir markieren da so ein paar Meter rote Fläche. Ja,
genau. Und tun so, als wenn das Problem damit erledigt wäre. Und dann muss man diese Stellungnahme lesen. Und dann muss man sich schon wirklich fragen, ob sich einer mal die Mühe gemacht hat und die guckt hat, was haben wir eigentlich schon mal geschrieben. Also würde ich das in der Schule abgeben, in der Form, das ist ja...
Da gibt es auf TikTok und sonstigen Videoplattformen diese schöne Antwort von Harald Lesch, der auf eine Frage sagt, das ist eine interessante Frage oder das ist ein vielen Dank für die Frage. Die Antwort lautet nein.
Okay. Ich befürchte, wir werden es. Also ihr merkt schon, es wird nicht besser. Also je länger ihr zuhört, desto schlimmer werden die Themen.
Ich möchte auch gerne wissen, was ist eigentlich die hiesige Sichtweise? Ja. Ich habe doch gerade Paragraph 1 aus der Verwaltungsvorschrift vorgelesen. Was ist denn bitte die hiesige Sichtweise?
Die hiesige Sichtweise war ja vor einem Jahr noch eine andere, wie sie noch mal.
Ja, und was ist bitte die gefühlte Sicherheit?
Ja.
Und da weiß ich ganz genau, dass die untere Verkehrsbehörde da geschrieben hat.
Na klar. Da hat die untere Verkehrsbehörde irgendeinen Quatsch wieder geschrieben. Das Schlimme ist, dass es von den darüber sitzenden Menschen einfach durchgewunken wurde und niemand den Arsch in der Hose hatte, um mal die Frage zu stellen. Weil sie hatten ja schon eine Stellungnahme abgegeben als Verwaltung und schreiben jetzt wieder eine abschließende Information.
Oh, diese erste Stellungnahme hatte ja nichts mit dem Antrag zu tun. Das ist doch ungefähr so, als wenn ich dir sagen würde, geh doch bitte mal zum Bäcker, ich möchte ein Stück Kuchen, vielleicht noch vegan, und du gehst zum Metzger und bringst mir eine Schweinshaxe mit.
Ja, aber wenn du,
das ist auch Essen, aber
da hast du doch völlig recht mit. Das ist das große Problem, weil das große Problem ist im Endeffekt, um das mal ins Fahrradthema zu übersetzen, ich sag zu dir, du musst Tour de France fahren, ja? Dann sind aber vorher ein paar Sachen zu klären, bevor du das machen kannst. Also erstmal solltest du grundsätzlich Rad fahren können. Ja, und hier muss man sich ja schon die Frage stellen, können die grundsätzlich Rad fahren? Weil die scheinen ja noch nicht mal ihre eigenen Stellungnahmen zu lesen und schreiben im nächsten Moment was völlig anderes. Die Zielsetzung, da hast du völlig recht, wir wollen Tour de France fahren, da soll ein Radweg hin. Ja, das können wir ihnen dann irgendwann beibringen, aber sie sind noch nicht mal in der Lage, wieder ihre eigenen Stellungnahmen zu lesen, die sie vorher abgegeben zu haben, geschweige dann scheinbar noch die Verwaltungsvorschrift. Weil Martin ja gerade sagt, die kommen ja auf das schmale Brett, ihre eigene Ansicht da irgendwie reinzubringen. Nein, es gibt keine eigene Ansicht. Dafür gibt es eine Verwaltungsvorschrift. Deswegen haben wir einen Verwaltungsapparat. Und deswegen war Deutschland auch mal ein erfolgreiches Land. Aber wenn da Verwaltungsbeamte der Meinung sind, wir machen das mal selber, ja, dann muss man sich schon die Frage stellen, was da los ist.
Wir kommen zu dem Thema am Ende nochmal zurück. Wir kommen erstmal zu einem anderen Thema noch in der Umsetzung.
Ich wollte gerne noch eine Frage stellen. Wann ist denn eigentlich das letzte Mal die Verwaltung gefragt worden, wann es eine Weiterbildung zum Thema Straßenverkehrsordnung und Verwaltungsvorschrift gegeben hat?
Ich habe mal nachgefragt, wie das war mit den Weiterbildungen des DIFO und wie die genutzt wurden. Ich habe die Anfrage nicht mehr so ganz.
Aber der Punkt dann ist der, da, ja, die untere Verkehrsbehörde kann ja selber entscheiden, wo sie sich weiterbilden lässt oder wobei nicht. Da kriegst du graue Haare.
Okay, wir kommen zum nächsten Thema. Es geht unter anderem um die Markierung von Zickzacklinien vor Absenkungen, also und an Haltestellen, also die Markierung, dass dort nicht gehalten und geparkt werden darf. Da hat der Stadtrat auch gesagt, wir würden das gerne eigentlich mal mehr nutzen, so als Markierungselement. Wie sinnvoll das jetzt ist, bleibt vielleicht noch dahingestellt, weil es im Endeffekt ist ja auch nur eine Bodenmarkierung, die gerne mal überparkt wird.
Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt mehr, als es nicht zu tun.
Genau, und der Stadtrat sagte, wir würden das doch gerne mal nicht nur von euch aus der Verwaltung hören, sondern lieber mal an die BürgerInnen rantragen, weil da gibt es sowas wie GWAs, Gemeinwesenarbeitsgruppe, Magdeburg, da können sich BürgerInnen in ihrem Stadtteil zusammentreffen und sagen, was sind die Themen, die sie beschäftigen. Und die sollten unter anderem mit eingebunden werden, wie denn nun und an welchen Stellen solche Markierungen vielleicht sinnvoll werden. Was hat denn die Stadt damit jetzt gemacht, Martin?
Gute Frage. Die Antwort ist nein noch.
Eigentlich war das schon die Antwort.
Sie hat geprüft. Das muss man erstmal sagen. Sie hat geprüft und sie hat auch relativ schnell geprüft. Ja. Also wenn ich mir das hier anschaue, ist das ein Vorgang insgesamt komplett aus 2024.
Das ist ja schon mal gut.
So, das heißt,
sie hat jetzt 3 Monate geprüft seit Beschluss.
Naja, aber immerhin. Ich meine, wir haben jetzt über Sachen gesprochen und werden auch.
Könnte aber daran liegen, es gab letzte Woche dazu im Stadtrat eine Anfrage. Was ist da, vielleicht hat das die Prüfung beschleunigt.
Okay. Die Stadtverwaltung möchte jetzt in diesem Schreiben mit dieser Information über das Prüfergebnis informieren und sagt, dass diese Zickzacklinie, die hier geprüft werden soll, nur in begründeten Einzelfällen aufgebracht werden kann. Diese Einzelfallentscheidung wird mit der unteren Straßenverkehrsbehörde, dem Ordnungsamt und der Polizei abgestimmt. Und da sind wir wieder beim Thema, wie eben schon mal, diese Abstimmung wurde in den letzten Jahren immer so angewandt und hat sich in der Praxis bewährt.
Da fällt mir schon ein, also vielleicht hört uns jemand zu und kann uns das sagen, ob das wirklich immer Einzelfallentscheidungen sind, begründete Einzelfallentscheidungen. Ja, das würde jetzt schon die Sache sein, wo ich sagen würde, kann mir mal einer das nachgucken. Ja, aber was eben hier wieder so die Aussage ist, das hat sich bei uns in Magdeburg immer so bewährt. Deswegen haben wir so viel Zickzacklinien, glaube ich.
Ja. Und was die Markierung von Bushaltestellen angeht, da haben sie die Magdeburger Verkehrsbetriebe gefragt und gesagt, naja, an ausgewählten Haltestellen hat man das gemacht. Und
da kann ich dann aber die MVB alleine einschätzen. Weil hier kann auch nur die MVB einschätzen, wo es tatsächliche Probleme gibt. Also Bürger können das nicht.
Dann kommt für mich eigentlich neben dem, was bisher schon kritisiert wurde, da kommt jetzt für mich eigentlich der große Aufhänger. In dem Antrag wird ja auch gesagt, dass die Gemeinwesenarbeit vor Ort in den Stadtteilen mit einbezogen werden soll in die Diskussion. Und dazu gibt es jetzt einen prägnanten Satz und den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Beteiligung von GWAs in diesem Zusammenhang hat sich aus der Vergangenheit heraus jedoch nicht bewährt. Es gab zu viele pauschale benannte Problemstellen, in Klammern sämtliche Stadtgebiete, jede Straßenkreuzung, Klammer zu, die dem Charakter einer oben benannten Einzelfallentscheidung klar widersprechen. Ja.
Also schön ist, wenn eine Verwaltung einfach mal was behauptet und ein Problem möglichst groß macht. Und dieselbe Verwaltung ja eigentlich sagt, jede Zickzacklinie ist eine Einzelfallentscheidung. Wenn das so ist und Bürger kommen und sagen, in jeder Kreuzung in ihrem Stadtteil ist das Zuparken ein Problem, dann hat die Verwaltung aus jedem dieser Vorgänge eine Einzelfallentscheidung zu machen, wenn das die Vorschrift ist. Und dann hat sie das abzuarbeiten. Weil da sind wir wieder bei Paragraph 1
genau, der
Verwaltungsvorschrift. Ne? Verkehrssicherheit. Ja? Und das Verhindern von Unfällen und alles gewähren und das Durchsetzen von Regeln. Und dann kann sich die Verwaltung hier nicht hinstellen, so nach dem Motto, der blöde Bürger nervt ja ein bisschen, weil der hat da an allen Stellen ein Problem. Ja, dann muss ich mich hinsetzen und dem Bürger das erklären. Dann muss ich ihm erklären, warum das da an der Stelle geht und warum es nicht geht. Und dann muss ich mir auch die Fragen gefallen lassen, wenn ich es an einer Stelle mache und an anderer nicht oder ich mich unklar verhalte, wie wir bei der letzten Stellungnahme hatten, ja, dass ich in dem einen Moment es so erzähle und im anderen Moment wo. Mhm. Aber sich hinzustellen und Bürgerinnen und Bürger abzusprechen, sich daran beteiligen zu dürfen, weil man der Meinung ist, es hätte sich nicht bewährt, da muss man sich schon die Frage stellen, wer hier wen führt, weil die Verwaltung arbeitet für die Bürger dieser Stadt und nicht gegen diese Bürger dieser Stadt.
Okay, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Wir biegen auf Thema Nummer 6 ein. Und ich befürchte, nach dem bisherigen Stand schon wird man uns wieder vorführen, man ist viel zu gemein zur Verwaltung. Ich weiß nicht, ob der nächste Punkt es besser machen wird. Es geht um den Fuchsberg. Das ist auch, also ich arbeite ja für die Grüne Future-Fraktion im Stadtrat und manchmal muss ich da ja auch Anfragen ausarbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, Es hat schon eher so eine gewisse Note des Historikers, eher als des Politikwissenschaftlers, den ich da ja eigentlich bin, weil häufig muss man für Themen dann doch schon ein bisschen tiefer buddeln und ja, lange Historien ausgraben. Das ist eines dieser Themen. Martin möchte schon was zu sagen.
Ich möchte nur ganz kurz vorher sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht in Magdeburg beheimatet sind, beim Fuchsberg handelt es sich jetzt nicht um einen Hügel oder einen Berg, in dem irgendwie Füchse wohnen oder nur ein Einzelner, der dann abends mal winkt vom Hügel herab, sondern es ist einfach eine Straße, die so heißt. Vielleicht war da mal ein Fuchshügel, könnte sein. Das könnte sein. Aber so viel, das war jetzt der ganze spaßige Teil an der ganzen Sache.
Okay. Also wir gehen in die Historie zurück.
Aber nicht bis zu dem Fuchsberg jetzt zurück.
Nein.
Also ich weiß nicht, vielleicht wollte der Fuchs auch damals schon eine Protected Bike Lane haben. Zumindest willst die Stadt und der Stadtrat seit 2019 an, im Jahre Anno Domini 2019.
Also nochmal wichtig für alle. Seit 2019 gab es den Antrag, dort
den Beschluss
eine Protected Bike Lane zu machen. Für alle, die jetzt...
Da war mein Sohn 16.
Ja, die jetzt noch nicht so lange dabei sind und vielleicht noch nicht so lange zuhören. 2019 ist lange vorbei. Ja, also wenn man
Vor Corona.
Also ja, das war vor Corona. Das ist auch schon echt lange gewesen. Und wir haben jetzt das Jahr 2024. Ja? So, das ist wirklich...
Ja? Wir beginnen die Historie also jetzt weiter aufzuarbeiten. So, im Jahre 2019 des Herrn begab sich dann der Beschluss des Stadtrates, der dann in 2021 mit einer Information der Umsetzung erfolgte praktisch, also die Verwaltung informierte dann, ja, ihr habt jetzt beschlossen, eine Protected Bike Lane zu bestellen, die könnten wir jetzt machen im Fuchsberg oder an der Berliner Chaussee. Da hat man aber auch gesagt, naja, Fuchsberg hätten wir jetzt eigentlich nicht so gern, wäre uns eher unlieb, sagte die Verwaltung, trennende Elemente, alles nicht so schön. Der Stadtrat sagte dann nochmal in einem neuen Beschluss, ihr macht das jetzt bitte im Fuchsberg und ihr macht das jetzt bitte nächstes Jahr 2022. Beschluss kam in erster Lesung im Stadtrat durch. Im Jahr 2022, in dem das Projekt dann hätte umgesetzt werden sollen, informierte die Verwaltung dann, diese Mittel, die ihr da 2019 eingestellt habt, die reichen jetzt leider nicht aus, um das Projekt umzusetzen. Deswegen müssen wir jetzt mehr Mittel einstellen für 2023. Dann können wir es auch tatsächlich umsetzen. Sollte dann entsprechend passieren. Bemerke, die Verwaltung hat jetzt zweimal schon gesagt, können wir umsetzen. Mittel sind jetzt da. Dann passiert im Jahr 2023 wieder nichts. Und jetzt sind wir im Jahr 2024. Und dann fragte eine Stadträtin, auch aus besagter Fraktion, ohne dass es jetzt beeinflusst nehmen soll, mal nach, was jetzt damit eigentlich ist und warum es im letzten Jahr nicht passiert ist. Und was ist denn nun der aktuelle Stand nochmal dazu?
Der aktuelle Stand ist, wir müssen mal gucken, ob wir was überhaupt machen wollten, oder? Habe ich das jetzt grob zusammengefasst? Ja, also irgendwie so. Es werden wieder etliche Gründe aufgeführt, warum das nicht ging. Und man macht das unglaublich kompliziert. Dazu kommt ja noch, dass ich ja den Vorgang kenne, weil ich ja ab und zu mit dieser Verwaltung zusammensitze. Und ich auch alles weiß, was im Hintergrund passiert, im Endeffekt dazu. Also, oder vieles davon weiß, wahrscheinlich nicht alles. Und sie schreiben wieder, warum das nicht geht, wo ich mir schon die Frage stelle, macht ihr hier Beschäftigungstherapie? Weil sie machen das Problem immer größer, 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 anstatt mal an einer Stelle wirklich anzufangen und die Protected Bike Lane reinzubauen.
Aber das Schönste und die Begründung für das Ganze steht auf Seite 1 im letzten Absatz. Denn dort wird ausgeführt, und ich jetzt zitiere, aufgrund der Fülle von Beschlusslagen zu einzelnen Teilabschnitten, unterschiedlichen Wünschen zur Führungsform des Radverkehrs und Erweiterungen der Aufgabenstellung an die Verwaltung wurden die einzelnen Punkte zusammengefasst und im August 23 eine Vorplanung zu oben genannten Beschlusslagen beauftragt. So, das heißt also, hier wird der Ball schön zurück in die in den Stadtrat gespielt, so dem Motto, naja, wenn hier ständig und so weiter, dass das aber Nachfragen und nochmalige Beschlüsse sind, weil die Verwaltung nicht gehandelt hat, davon ist hier dann nicht mehr die Rede.
Du stellst dich ja nicht selber mit schlechten Lichtern. Ja, du versuchst natürlich irgendwie zu erklären, warum du das nicht machst, aber da muss man ja schon sagen, die Untersuchungen machen hier, weil ich kenne ja diese Entwürfe, die es da gibt, die könnten einfach anfangen umzusetzen. Es gibt da ein paar Problemstellen an der Stelle, vorne und hinten am Anfang, aber selbst wenn sie nur in die Straße die Protected Bike Lane reinbauen würden, ohne die An- und das Anfang und das Ende zu machen, wäre die Situation schon besser als heute, weil heute gibt es doch keine Radverkehrsanlage. Seit 5 Jahren nicht.
Der Kernpunkt dieser Protected Bike Lane ist ja zu sagen, wir haben eine vernünftige Lösung. Das ist jetzt eine Lösung, die man schnell aufbauen kann. Und wenn ich dann diese Straße irgendwann mal umgestalte, dann kann ich das ja noch ändern. Weil ein Project Biking ist erstmal eine billige Maßnahme, kriege ich eine sichere Radinfrastruktur erstmal eingerichtet. Und wenn ich dann sage, ich möchte das Ding in 10 Jahren anfassen und da die perfekte Lösung immer, dann kann ich das immer noch machen. Der Punkt ist ja jetzt einfach, dass sie jetzt wieder sagen, also es gab ja unter anderem, wir erinnern uns ja schon mal, dass sie schon mal wegen finanziellen Gründen verschoben haben. Und jetzt sagen sie, ja, es ist wahrscheinlich jetzt eh schon teurer geworden. Unsere perfekte Lösung wird noch mal teurer. Wir müssen mal gucken, ob wir dann überhaupt Geld dafür haben. Also es ist unklar, wann das passiert. Da muss man auch noch wissen, Magdeburg hat vor kurzem, da ist an dieser Straße, ist ja der sogenannte Kristallpalast. Wenn nicht in Magdeburg, ist es jetzt kein Palast im Palast. Das ist
Kristall. Das ist auch
nicht Kristall. Und Kristall wohnt da auch nicht.
Wer?
Oh, das ist, mach weiter.
Aber vielleicht gibt's da Crystal.
Nein, ich glaube, das ist schon so zusammengefallen.
Okay, okay. Also eine verfallene, ehemalige, bedeutungsvolle Ruine dieser Stadt, die jetzt aber verkauft wird, auch entsprechend, und da Investitionen drauf stattfinden. Es wird also einen Bauherrn geben, der hat auch an diesem Grundstück bauen wird demnächst und dafür wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt eine so eine langfristige Lösung haben möchte, die sich nach dieses Bauprojektverfahren verziehen. Also wenn ich jetzt hier sage, im Beschluss aus 2019 für den Fuchsberg, wahrscheinlich steht's im Radverkehrskonzept schon seit 2003 wieder drin, würde mich auch seit 95 nicht wundern, wenn es drin
steht. Da seit 2003 definitiv drin.
Mit diesen aktuellen Aussagen, wo wir wissen, sie haben gesagt, die hatten einen Auftrag, ist 22, sie haben selbst gesagt, sie machen es 23 und wir jetzt an dem Punkt sind, dass das hier sagt, wir machen es 2030 plus.
Genau. Und da muss man sich schon fragen, was das für eine Verweigerungshaltung in der heutigen Zeit ist. Also wo wir wissen, dass wir Ziele erreichen müssen, dass wir Radverkehr stärken müssen, damit wir sehen, dass die Leute auf das Rad umsteigen, weil wir ein Platz- und Raumproblem haben, weil wir ein Problem haben, soll ja so, wir nehmen ja unmittelbar auf nach den Nachrichten der letzten Woche und der letzten Tage, wo viele Menschen erlebt haben, was es heißt, wenn ganz viel Regen vom Himmel kommt. Und wir das irgendwie in den Griff kriegen müssen und diese Verwaltung verweigert sich einfach. Und man muss dazu ja auch sagen, andere Städte haben kilometerlang solche Wege gebaut in 0, nichts. Ja, und Magdeburg muss natürlich das Rad wieder neu erfinden.
Aber, und das ist mir jetzt erst aufgefallen, zwei Dinge. Die Antwort der Probleme wird auch formuliert. Für alle Probleme, was zeitliche Verzögerung angeht. Denn auf die Frage 3, wie man denn den Bearbeitungszeitraum von 5 Jahren bitte erklärt, wird darauf verwiesen, einerseits, dass es ja diese Darstellung...
Also, der Hinweis, die Verwaltung schrieb damals in ihrer Information aus 21, es handelt sich um eine verhältnismäßig geringem Aufwand. Ja. Schrieb sie selbst 21.
Und jetzt spricht sie wieder, siehe Werdegang, Einleitung und Erläuterung der bestehenden Komplexität zur Beschlusslage. So, und dann wird es lustig. Man erinnert sich jetzt mal bitte, wie Verwaltung von sich selbst spricht. Jetzt steht hier, des Weiteren möchten wir auf die Stellungnahme Teilnahme am Programm Radverkehrsplanung beschleunigen verweisen. In der Stellungnahme wird die erfolgreiche Bewerbung am Fördermittelaufruf Accelerate-Programm beschrieben oder Accelerat. Ziel ist, die Radverkehrsplanung und das Projektmanagement zur Umsetzung der Planung innerhalb der Landeshauptstadt effizienter und besser zu gestalten, um im Ergebnis bei der Umsetzung schneller zu werden. Also ist super, dass wir an diesem Programm teilnehmen, dass wir da Partner sind.
Keine Antwort auf die Frage.
Es ist keine Antwort auf die Frage. Und ich stelle mir die Frage, wer ist eigentlich wir? Ist das Pluralis Majestatis des Beigeordneten oder wie soll ich das verstehen? Also sonst hört sich das immer so schön hölzern an. Die Verwaltung sagt dies und jenes, man verweist auf dies und jenes. Und hier steht jetzt plötzlich, möchten wir auf die Stellungnahme hinweisen?
Ja, ne, ist ja auch schön, dass es diese Stellungnahme gibt, aber...
Sie hat auch damit nichts zu tun.
Sie hat damit nichts zu tun und das ist ein ganz anderer, das ist eine Baustelle, die sich ja hier auftut.
Vor allem ist das ja auch passiert. Es gab einen Antrag auch wieder von der Fraktion Grüne Future, die gesagt hat, bewerbt euch bitte bei diesem Programm, dieses Zeug vorbereitet hat, Magdeburg da drin ist und Magdeburg ist glücklicherweise oder schlechterweise in so miserablen Zustand, dass wir jetzt Entwicklungshilfe vom DIFO bekommen, aus dem die Stadtverwaltung eigentlich austreten wollte. Anfang des Jahres.
Haben wir Glück gehabt. Mal gucken, was jetzt wird, weil wir können ja dann mal berichten, wie es war, weil ich glaube, einer von uns rein sitzt ja in dem ersten Meeting zu diesem Förderprogramm mit bei der Stadt dabei und dann gucken wir mal, wie wir das beschleunigen. Ja, weil ich habe ja Angst bei der Stadt, die suchen nur Mittel, wie man aus 5 Jahren 10 machen kann.
Ja.
Aber wir gucken mal.
Okay, willkommen zu einem nächsten Thema. Das hat jetzt erstmal nichts direkt mit Radverkehr zu tun, ist aber des Pudels Kern für alle Fragen, die wir davor besprochen haben. Vielleicht, es ist eigentlich auch ein Thema, was Norm sehr lange beschäftigt hat. Vielleicht mag er dazu kurz mal einführen.
Naja, was heißt, das Thema beschäftigt uns. Also das Problem, was man ja immer hat, um das mal ein bisschen größer zu machen, ist, nehmen wir mal an, man ist Stadtrat oder Stadträte. Ja, und dann gibt es auch Stellungnahmen. Und die kriegen das ja nicht nur zum Verkehr, was wir hier häufig diskutieren, sondern die kriegen das noch zu tausend anderen Sachen. Und dann, wir haben ja heute auch ein paar Stellungnahmen der Verwaltung oder Informationen der Verwaltung vorgelesen. Da wird dann auf irgendwas verwiesen und dass das nicht geht, weil. Und wenn man das aus so einem wissenschaftlichen Kontext kennt oder aus der Schule, ja, also so im Abitur spätestens, du konntest dich nicht einfach hinsetzen und sagen, nee, ist falsch. Also muss es das irgendwie begründen. Ja, also muss.
Oder das ist so, das sind ja Sachaussagen, die häufig
getätigt werden. Genau, das sind so Sachaussagen, die getätigt werden. Das ist so, das geht nicht, wir wollen nicht.
Das ist wohl also im Hintergrund zu beachten, eine Stellungnahme der Verwaltung ist ja nicht dazu da, zu sagen, ich habe jetzt als Verwaltungsmitarbeiter, ich habe als Beigeordneter diese persönliche Meinung. Also, sie ist dazu da, ehrenamtlichen Stadträtin eine fachliche Einordnung zu dem Thema zu geben, was sie dort tun, damit sie informiert entscheiden können.
Genau, damit sie am Ende im demokratischen Prozess, wenn sie alle zusammensitzen und eine demokratische Entscheidung gefällt werden, eine faktenbasierte Entscheidung treffen, wo sie ihre Ziele natürlich mitverfolgen können, aber auch wissen, was geht und was nicht geht. Ne? So, dafür ist es aber eben wichtig, dass wenn man so Fragen hat, dass man noch nachlesen kann, was die Verwaltung da gerade geschrieben hat. Und wir ja häufig feststellen, dass da auch irgendwie so teilweise eigene Meinungen drin sind. Wir hatten das ja heute, ja. Das war, glaube ich, so bei Punkt 1. Martin erinnert sich. Ja. Ja? Und da muss man dann sagen, da müssen dann die Verweise zu den Quellen drinne sein. Das heißt, wo steht das, dass das drinne ist? Ja, wo kann ich das nachlesen, wenn mich das mehr interessiert als Stadtrat? Oder ich vielleicht noch zusätzliches Wissen brauche, weil die sind im Ehrenamt tätig. Die andere Seite macht das hauptberuflich. Und eigentlich ist es ihre Aufgabe. Also gab es einen Antrag, einen Beschluss des Stadtrates, dass die Verwaltung diese Quellenverweise einzuarbeiten hat. Ja, also nicht einfach sich hinsetzen kann und sagen kann, oh ja, wir haben uns gedacht, das ist so und das geht nicht und wir berufen uns mal und dann funktioniert das nicht, sondern dass das bei jeder Stellungnahme drinne steht. Was und wo findet man die fachliche Begründung für die Entscheidung? Ja? Das war's, was du wolltest auch machen?
Genau. Also der Stadtrat hat das beschlossen, dass man das nachvollziehen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass das die Stadträte nachvollziehen können, weil diese Stellungnahmen, muss man sagen, wir haben nicht unbedingt die beste Medienlandschaft in der Tiefe und die hat nicht unbedingt die Ressourcen, alles im Detail nachzuprüfen. Das heißt, diese Aussagen werden teilweise auch von Medien einfach als klare Sachaussagen reproduziert. Also für das, was wahr ist und was nicht wahr ist. Medien haben in der begrenzten, in dieser privatisierten Welt, die wir sie haben und in der Zustand, wie sie aus den im Nachwendezeit besonders in Ostdeutschland sind, nicht die Ressourcen, diese Sachen einzeln nachzurecherchieren. Und das heißt, die können das auch nur mit großem Aufwand nachprüfen, was die Verwaltung dort als Aussage steht. Und damit kommen wir im Endeffekt in einen Journalismus und in einen öffentlichen Diskurs zu vielen Themen, wo es einfach so ist, na, he said, she said. Also dieses, er hat's gesagt, sie hat das gesagt, du stehst einfach nebeneinander. Was da nun von wahr ist, ist eigentlich völlig egal. Mhm. Weil man es halt nicht nachprüfen kann. Und das ist halt einfach diese Unsauberkeit, die dann dazu führt, dass die Verwaltung eine unglaubliche Diskurshoheit hat, also einfach sagen kann, das ist die Wahrheit, ohne es belegen zu müssen. Und die eine Aussage in dieser Stellungnahme, die ich jetzt hier dazu ja ganz interessant fand, wo es darum geht, gehen wir vielleicht nochmal genauer drauf ein, dass die Stadtverwaltung nicht nachvollziehen, die Vorwürfe nicht nachvollziehen kann, dass es Konflikte gibt. Es gab ganz diverse Konflikte zwischen Stadtrat und Verwaltung. Unter anderem ging es ja um die Fällung einer 100-jährigen Plantane, die nicht ordentlich sauber abgearbeitet wurde, wo man immer wieder Konflikte hat, weil die Sachen nicht ordentlich aufgearbeitet sind und man einfach keine gemeinsame Realität hat, wenn man keine gemeinsame Faktenbasis hat. Aber kommen wir mal konkret zu der Stellungnahme. Was sagt die denn nun, Martin?
Also ich habe jetzt hier nebenbei nochmal durchgelesen und es sind dann hier noch so ein paar andere Sachen aufgeploppt. Ich würde jetzt einfach mal die einzelnen Antworten vorlesen.
Muss die Fragen vielleicht noch ergänzen?
Genau. Wieso erfolgt, also das ist Frage 1, wieso erfolgt in den meisten Dokumenten an den Stadtrat bisher noch immer kein Quellenverweis? Die Antwort: Wie bereits in der Stellungnahme zum genannten Antrag umfassend ausgeführt, werden Quellenverweise zu Veröffentlichungen und Gesetzestexten in Vorlagen der Verwaltung eingefügt, und jetzt kommt es, soweit dies aus fachlicher Sicht geboten ist.
Und da muss man ja sagen, im Antrag, der beschlossen ist vom Stadtrat, steht, Dafür werden für zukünftige Vorlagen folgende Maßnahmen ergriffen. Sofern auf ein Gesetz oder ähnliches Bezug genommen wird, ist dies in der aktuell gültigen Fassung mit eindeutigem Verweis und wenn möglich durch einen URL-Link auf die Quelle in einer Fußnote zu zitieren. Punkt.
Da fragt also nicht nur Gesetze, sondern sonstige Veröffentlichungen. Genau. Wenn die sagen zum Beispiel da und da ist das...
Ja, da muss man sich doch wirklich die Frage stellen, wie kommt jemand da drauf, hier reinzuschreiben, soweit dies aus fachlicher Sicht geboten ist? Also erhalten die sich für Gott oder was?
Ja, genau. Das spiegelt genau das Dilemma wieder, was wir unter anderem auch in der Landeshauptstadt vorfinden. Der Gesetz, der gewählte Souverän sagt, bitte, liebe Verwaltung, tu dies, tu jenes. Es ist in einem demokratischen Prozess abgestimmt worden. Wir haben hier einen Beschluss. Bitte setze um. Da kann die Verwaltung in Magdeburg sagen, ja, soweit das aus fachlicher Sicht geboten ist, machen wir das. Aber vielleicht auch nicht. Wenn es aus unserer Sicht nicht richtig ist, machen wir es nicht.
Wir haben jetzt ganz viele Stellungnahmen der Verwaltung durchgesprochen. Wie viele Zitationen haben wir denn gefunden? Also keine.
Genau.
Also war es anscheinend fachlich nie geboten oder so? Also ich schreibe ja auch eine Doktorarbeit. Wenn ich mir vorstelle, ich würde sagen, also boah, das ist belegen, also fachlich, das jetzt geboten ist, ist
notwendig. Also sehr geehrter Professor, also aus meiner fachlichen Sicht ist das nicht geboten, hier irgendwelche Zitate anzuführen.
Genau, kann ich einfach weglassen, sowohl, also in allem, das könnte man ja sagen, wenn man irgendeine Sache im Abitur schreibt, indem man seine Bachelorarbeit schreibt, seine Masterarbeit, könnte sie überall diesen Satz bringen oder seine Doktorarbeit, könnte so einen Quatsch schreiben und jedes Mal, wenn ich das da reinschreiben würde, würde das zu welcher Bewertung führen?
Durchgefallen in der Form. Also sorry, würdest du ja auch fachlich, selbst wenn auf deinem Arbeitskontext, würde das doch genauso ausgehen. Also wenn, genau. Wenn dir jemand sagt, bitte recherchiere mal dazu und arbeite mir das mal aus, und sagst du, sag ich mir, ist mir auf dem Klo eingefallen.
Genau, ich habe mir das so interpretiert und wir können das so machen. Also es mag ja sein, dass ich das so interpretiert habe, aber trotzdem muss ich die Quelle angeben, damit im Notfall nochmal jemand nachgucken kann, ob Norman nicht in völliger geistiger Umnachtung irgendwas fehlinterpretiert hat.
Ja. Wir wissen ja, diese Anfrage dazu hatte ja unter anderem so einen Verweis auf den Beschluss, unter anderem so eine Fußnote. Wahrscheinlich Zeitaufwand, sagen wir mal 10 Sekunden, weil man musste ja, um das diese Anfrage schreiben zu können, auf den Beschluss zurückgreifen. Also muss nachgucken, was stand da eigentlich drin. Also macht man den ja auf. Macht man eine Fußnote, das ist, glaube ich, Steuerung F oder Steuerung Shift F. Habe ich eine Fußnote automatisch und dann...
wenn ich den Link im Dokument einfüge, brauche ich nur draufklicken und habe ihn.
Genau, hätte ich ihn einfach schon da. Und jetzt sagt aber die Verwaltung, warum geht das nochmal nicht, Martin?
Was? Ich bin jetzt gerade raus.
Eine zusätzliche Verlinkung ist aufwendig, aber im Prinzip mit Ausnahmen zum Beispiel nicht öffentlichen Vorlagen möglich. Auf die konkreten Bedenken der Verwaltung, die auch auf den erheblichen Mehraufwand in der Verwaltung hinzielen, wurde ebenso ausführlich in der Stellungnahme hingewiesen. Also auf der einen Seite sagen sie, wir können es in nicht öffentlichen Vorlagen, also alles, was so unter Geheimhaltung ist, wenn es um irgendwelche
Verträge geht. Ja, ich glaube, also den Punkt würde ich nicht angreifen, weil ich glaube, der meint, wir können auf was nicht öffentliches nicht mit einem Link verweisen, das ist okay, ja. Aber der Mehraufwand, also wenn ich es ernsthaft beantworte, muss ich doch nachgucken, über was ich rede. Und dann habe ich es eh offen.
Genau, und dann kann ich auch den Link einfach einführen, weil im Regelfall habe ich den im Browser offen. Ich ziehe den da einfach nur raus und drücke in, die werden ja Word oder sowas benutzen, einen Rechtsklick und sage Link einfügen und dann.
Also. Ich denke, der erhebliche Mehraufwand. Der bezieht sich hier vor allen Dingen auf die Änderung der Denk- und Arbeitsweise. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ein doch dickes Brett ist. Die Denkweise und dann in Folge die Umstellung der Arbeitsweise zu ändern. Das kann ich mir schon vorstellen. Da sitze ich vor dem Rechner, die Hände fangen an zu zittern. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Ich stelle mir das wirklich anstrengend vor und dann kann ich vielleicht sogar auch nachvollziehen, was hier gemeint ist.
Ja. Wir kommen mal, Martin, geh mal weiter zu Frage 2 und deren Antwort noch.
Also Frage 2 ist, erfolgte nach dem Beschluss des Antrags eine entsprechende Dienstanweisung für die Erarbeitung von Stellungnahmen, Drucksachen und Informationen an den Stadtrat? Wenn ja, wann? Und wenn nein, warum nicht? Die Antwort lautet... Die für alle Teile der Verwaltung geltende Dienstanweisung, / Sitzungsdiensthandlungsanweisung, enthält allgemeingültige Vorgaben zur Erarbeitung von Vorlagen, zum Ablauf des dezentralen Sitzungsdienstes und vieles mehr. Aufgrund des noch nicht vorliegenden Prüfergebnisses ist noch keine Aktualisierung erfolgt.
So, auf was bezieht sich denn dieses Prüfergebnis? Also ich muss sagen, es gab diesen ursprünglichen Antrag, dann gab es noch einen Änderungsantrag damals von der Linksfraktion, die hat noch einen Punkt 4 ergänzt, hat entfernt was mit den anderen Punkten zu tun, also mit den Quellverweisen. Was sagt denn der Punkt 4 Norm?
Dass im Endeffekt sollen sie prüfen, inwiefern ihre Stellungnahmen die Ansprüche der Barrierefreiheit erfüllen. Darüber hinaus soll in diesem Prozess Optimierungspotenziale zum Beispiel oben genannter Thematiken identifiziert und mit Handlungsempfehlungen herausgearbeitet werden. Eine Berichterstattung über Prüfergebnisse soll in dem im Ausgangsantrag benannten Zeitraum erfolgen. Das heißt, sie sollen noch darüber hinaus weiter gucken, wie sie Barrierefreiheit herstellen in ihrer Dokumente. Und jetzt benutzen sie diesen Punkt, um zu sagen, wir haben das mit dem Zitieren noch nicht eingeführt, wo man sagen muss, Jungs, also ihr könnt das eine erstmal machen, weil das macht die Situation schon besser. Und wenn ihr dann die Ergebnisse habt, wie ihr ihre Dokumente noch barrierefreier hinkriegt, dürft ihr das gerne auch tun. Das ist kein Problem. Ja, und dürft das einfügen. Aber sich mit der Barrierefreiheit vor dem Zitieren zu drücken, ist schon eine große Leistung.
Ganz auch geil, dass die Begründung ist unter anderem, man ist ja noch mit dem Softwarehersteller in befindlichen Gesprächen. Ich weiß, worauf sich das nicht bezieht. Es gibt nämlich einen anderen Beschluss zum Thema Open Data, dass nämlich diese ganzen Beschlusstexte über eine Schnittstelle dieses Ratsinformationssystem zur Verfügung stellen müssen. Die Schnittstelle ist ein Open Source Anbieter, das ist alles klar, wie das funktioniert. Ich glaube, ich weiß nicht, Open Source, es ist die Schnittstelle ist, glaube ich, Open Source in der Form, aber es ist ganz klar, wie das ganze Zeug funktioniert und das könnte man auch völlig ungekoppelt davon machen. Also es ist echt Banane. Aber kommen wir mal zu Frage 3, die ja noch übrig ist, Martin.
Frage 3. Planen Sie für die Umsetzung des Beschlusses einen einheitlichen Zitationsstandard? In Klammern wie zum Beispiel APA oder Harvard etc. Klammer zu. Einzuführen. Und da kommt jetzt wieder Harald Lesch und das Kurzvideo ins Spiel, denn die Antwort lautet Nein. Punkt.
Ja. Man sagt sich also, wir gucken mal, was unsere Verwaltungsbeamten da machen, ja, oder unsere Mitarbeiter im Dings, die können dann zitieren, wie sie Lust und Laune haben. Also auf der einen Seite können sie natürlich fachlich erstmal entscheiden, ob sie überhaupt Bock drauf haben. Und wenn sie es machen, dann mal gucken, vielleicht mit gelben Elefanten oder so oder lustigen Emojis dahinter.
Was ja den Punkt davor, den Sie angeführt, warum Sie es nicht machen könnten, der Barrierefreiheit widerspricht, weil Barrierefreiheit heißt, es gibt einen einheitlichen Standard, ich muss mich jedes Mal ein neues System ausdenken. Ist ja auch nicht so, als würde ich in meiner Doktorarbeit mir jetzt sagen, jetzt mach ich mal Harvard, mal ein bisschen was in Klammern, mal ein bisschen was in Fußnoten, mal in rosa, mal in gelb, mal was ganz anderes, mal völlig ohne Autoren, mal ohne Jahreszahl, manchmal lege ich mir ein eigenes Jahr aus.
Dann ist die Seitenzahl weg. Dann kannst du nämlich im Gesamtdokument suchen und musst selber raussuchen, an welcher Stelle das eigentlich steht.
Ja, schön. Das ist auch eine gute Idee.
Ja, jetzt bringst du, wenn jetzt wer mithört, ist das die nächste Idee, die sie machen,
aber
die
Seitenzahlen. Fantastisch finde ich. Antwort Doppelpunkt, nein.
Ja. Also für mich ist genau, das ist schon Ausdruck von Desinteresse und so nach dem Motto, es ist mir völlig egal und ich will meinen Brei nicht essen, wo man sagen muss, also sorry, das da, was da von der Verwaltung verlangt wird, sollte jeder dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Studium, was er hatte oder in dem Abitur, was er gemacht hat, sollte das dran gewesen sein in irgendeiner Form, dass man sowas machen muss. Und das, also ich bin immer noch fassungslos, wenn ich das lese.
Da kann ich mich nur anschließen.
So, wollen wir uns das letzte Thema auch noch, um die Frustration noch zu steigern, oder?
Was ist denn das?
Biegen wir nach einer Stunde und zwei Minuten auf die Zielgerade ein. Es geht um das Video aus unserem Chat, wenn du das noch...
Ach, das Video aus dem Chat, ja. Ja, also wir sind alle nicht bei TikTok, aber uns hat ein Video erreicht der Polizei Sachsen-Anhalt. Ja, wie soll ich das einleiten, Marco? Also das ist ja wirklich...
Ich bin erschöpft nach der ersten Scheiße.
Ja, also
du musst einfach kurz beschreiben, was passiert, also was dargestellt wird.
Also die Polizei in Sachsen-Anhalt ist will Werbung machen fürs Helmtragen. Ja? Nimmt eines ihrer Polizeifahrräder, fährt irgendeinen abgesperrten Weg lang und dann läuft ihnen Fußgänger vor die Nase, er bremst und stürzt auf den Kopf. Und
dann kommt das Verstörende.
Und dann springt er auf und sagt, Helme schützen.
Nein, das so, Verstörende ist doch, dass dann in dieser Zwischensequenz eine Puppe durchs Bild fliegt, die mit ihrem Kopf, der natürlich einen Helm trägt, auf den Boden auftrifft. Und dann ist plötzlich wieder der normale Polizistenmensch zu sehen, der in einem sehr unverständlichen Slang oder so Aussprache, kann auch an der Übertragung liegen, sagt, Helme schützen. Es kommt aber nicht so wirklich dumm, man muss sich das 10-mal anhören, um
Marco,
dann...
Marco wird das sicherlich irgendwie verlinken, wo wir das Video gefunden haben, aber da muss man sich schon die Frage stellen, für was die Polizei da Zeit aufwendet und was sie zum Thema Unfallprävention also, nicht verstanden hat.
Sorry, an der Stelle. Wir haben vorhin diese scheiß Schönebecker Straße besprochen und den Punkt, wo da drin stand, die Polizei war beteiligt. Ich brauche kein solches Video von der Polizei, ich brauche eine Polizei, die mich schützt, nicht einen Helm, weil die Polizei nicht gegen gegen Radinfrastruktur kämpft. Was sie da anscheinend ja getan hat, wenn das die mit ihr abgestimmte Stellungnahme ist. Und sonst nennt die Polizei an der Schönebecker Straße gesagt, ja, natürlich braucht sie Radinfrastruktur, ist eine Hauptverbindung, Ende aus Mickey Maus. Genau. Damit ist auch alles zu diesem Video gesagt.
Genau, und auf der anderen Seite produziert man Videos so nach dem Motto, tragen Helm, weil das kann irgendwie funktionieren. Ich glaube, das Bild kann sich jeder selber machen zu dem Video. Das ist wirklich mehr als peinlich.
Aber ich finde das schon, diese Puppe, die da durchs Bild fliegt, da werde ich heute Nacht von träumen, glaube ich. Das ist wirklich einfach nur schlecht. Ja. Das ist einfach nur schlecht.
Also ich brauche keine, also für mich braucht die Polizei jetzt keine Videoschnitt und Action-Kompetenzen, solange sie ihre Arbeit macht. Und das wäre einfach mal dafür sorgen, dass Radwege sicher sind und dass dort Radfahren nicht zu eng geworden wird. Es gibt 1000 Sachen, die die Polizei in Magdeburg dazu tun könnte. Das Radfahren sicherer wird, das ist keine davon. Und damit beenden wir es auch. Und nach den ganzen Frustrationsdingen für 1 Stunde 5 Minuten kann Norman jetzt noch sagen, wo diese Frustration, wenn ihr in Magdeburg seid, an diesem Sonntag loswerden könnt.
Ach ja, stimmt, das ist ja noch. Also wer uns live erleben will, falls Marco den Podcast vorher noch raushaut, aber davon gehe ich
morgen früh.
Morgen früh geht er raus, ist versprochen, hat er gerade gesagt. Am Sonntag können wir alle zusammen Fahrrad fahren und dann gucken wir uns mal so ein paar richtig geile Infrastrukturprojekte an, die die Stadt Magdeburg umgesetzt hat, fahren durch ein paar geile Millionenprojekte für den Autoverkehr, so ein paar Tunnel und fahren über den Magdeburger Ring alle zusammen mit danach Treffen am Familienhaus, wo wir gerne noch miteinander ins Gespräch kommen können. Also jede, die dabei sein kann, die ihr kennt, einpacken. Am Sonntag, 14 Uhr, treffen wir uns alle auf dem Domplatz und fahren eine Runde mit dem Fahrrad durch Magdeburg. Und jeder, der noch nicht über Magdeburger Ring gefahren ist, jetzt ist die Möglichkeit da. Seid dabei.
Ja, richtig.
Also Martin ist auch motiviert, er ist aber auch da. Der wird lächeln.
Ja? Martin spielt Maskottchen und einfach zu dem winkenden Mann mit dem orangen Fahrrad und dem blauen Kasten. Ich hoffe, er fährt es. Mal gucken. Jedenfalls, ich weiß, das ist frustrierend. Und wahrscheinlich würden wir uns wieder sagen, ach, ich war zu gemein zur Verwaltung und so. Aber ich denke, wir haben ordentlich dargelegt. Also bei uns findet ihr auch Quellen zu den einzelnen besprochenen Punkten. Warum das einfach frustrierend ist. Und wir machen das ja jetzt hier nicht zum ersten Mal. Wir machen das jetzt seit vielen Jahren. Wir begleiten diese Prozesse seit vielen Jahren. Und besonders nach der Wahl, wo wir wissen, es gab jetzt Mehrheiten, die für diese Sachen in den letzten Jahren gekämpft haben. Die Verwaltung hat es blockiert und wir haben so viele Menschen, auch mal Adivision führen, so viele ehrenamtliche Menschen, die sagen, wir haben meine Zeit da jetzt rein investiert, die Verwaltung hat es ewig blockiert und jetzt sind wir in politischen Zuständen, wo es weiter blockiert wird. Und
ich glaube nicht, dass das, in meiner Welt...
Ja, aber lass mich zu Ende. Die Frage ist, ich glaube auch, dass von den neuen politischen Kräften, die da jetzt gewählt wurden, wir wissen das, dass wenn man zur CDU gibt und wir wissen auch, wir haben ja unter anderem mit dem CDU-Vertreter, der bei uns im Podcast war, gesprochen, da gibt es Menschen, die haben Interesse am Radverkehr. Das Wichtige ist, ihr müsst ihnen zeigen, es ist weiterhin ein wichtiges Thema. Es ist jetzt zwar eine scheiß Situation vielleicht, die Verwaltung hat vieles blockiert und es ist immer noch nicht so und man wird wahrscheinlich viele der Sachen nicht so einfach durchbekommen. Aber schreibt diesen Parteien, diesen Fraktionen und dieser Verwaltung weiterhin E-Mails, schreibt denen, das ist ein wichtiges Thema für mich. Füllt diesen verdammten Fahrrad-Klimatest aus, auch wenn das anstrengend ist. Aber ansonsten wird sich nichts bewegen und kommt am Sonntag 14 Uhr in Magdeburg am 22.09. zum Domplatz, um an der Fahrraddemo teilzunehmen. Nicht nur, weil das ein wichtiges Zeichen ist, sondern weil es auch einfach fucking Spaß macht. Und damit wünsche ich euch allen eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Schönen Abend. Ciao, guten Morgen.